NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. November 1801. Der Geburtstag des Schriftstellers und Märchensammlers Ludwig Bechstein.
Es war einmal ein Knabe, der hatte vieles gehört von der Hexenkunst und wollte sie auch gerne lernen. Wen er aber danach fragte, der sagte ihm, dass er diese Kunst nicht kenne und nicht könne und auch nichts von ihr wissen wolle. Da ging der Knabe ganz allein in einen dunklen Wald und rief mehr als einmal laut: »Wer lehrt mich das Hexen?« Und da schallte es wie antwortend an mehreren Stellen des tiefen Waldes: »Hexen! Hexen!«
Der Bibliothekar des Herzogs von Sachsen-Meiningen ist selbst ein Hexenmeister. In seinen Märchen zaubert er eine Atmosphäre des Unheimlichen herbei, die nicht nur Kinder in ihren Bann zieht.
Nach einer Weile kam ein uraltes Weiblein durch das Gebüsch gekrochen. Das hatte keinen Zahn mehr im Mund und schrecklich rote Augen. Ihr Rücken war gekrümmt, das Haar weiß und hing wild um den Kopf herum und wehte im Winde. Ihre Stimme klang wie die Stimme des Vogels Kreideweiß, wenn er ruft: »Komm mit!« Und genau so rief auch das alte Weib dem Knaben zu.
Ludwig Bechstein hatte eine Schwäche für alles Magische und Geheimnisvolle. Für garstige Hexen, schaurige Gespenster, verwunschene Prinzessinnen oder zauberkundige Zwerge. Eigentlich war die hohe Zeit der Romantik längst vorbei, als er begann, sich mit Märchen zu beschäftigen. Doch seine beiden Sammlungen gehörten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den meistverkauften Büchern und waren viel beliebter als die Märchen der Brüder Grimm.
Die gefielen, die trafen den Geschmack der Zeit. Die waren finanziell ein Erfolg.
Bechstein-Forscherin Susanne Schmidt-Knäbel. Die emeritierte Professorin für Germanistik an der Universität Hamburg beschäftigt sich seit Jahren mit dem Dichter aus Thüringen. Ihrer Meinung nach können Bechsteins Märchen auch heute noch neben den Grimmschen Klassikern bestehen.
Die sind halt anders. Die Grimms bemühen sich um Treue und Wahrheit und sie wollen kurz sein und einfach und ohne Schmuck erzählen. Bechsteins Märchen sind dagegen sehr viel ausgearbeiteter. Sie sind länger und dann sind Texte meist sprachlich auch komplizierter. Mehr Metaphern, sogar Ironie, was ja auch nichts Einfaches ist.
Die Brummfliege setzte sich dem Soldaten auf die Hand, küsste diese mit dem Rüssel und mit dem After zugleich und sprach: »So oft du diese Stelle mit deinem Finger berührst, kannst du deine unförmliche und ungeschlachte Menschengestalt in eine ebenso schöne, zarte und bewunderungswürdige, auch mit reizendem Musiktalent begabte Brummfliege verwandeln, wie ich eine bin.«
Bechstein ist allerdings weit mehr als ein Märchenonkel. Er hat eine geradezu überwältigende Menge an Schriften produziert. Neben den Märchenbüchern umfangreiche Sagensammlungen, Romane, Novellen, Gedichte, Reiseberichte und wissenschaftliche Texte.
Was ich besonders wichtig an ihm finde, ist eigentlich gar nicht so die Fülle des Werks, sondern die Vielseitigkeit. Der hat so viele verschiedene Textsorten bedient und er konnte das alles. So eine kleine wissenschaftliche Miniatur, die Arbeit über die ernestinische Bibel, die ist in einem Tag entstanden. Und er kennt sich eben, wenn er anfängt zu schreiben, da wirklich aus.
Wie ein roter Faden zieht sich die Vorliebe für das Wunderbare durch Bechsteins Werk. Schon als Kind träumt er sich in jene fernen Zeiten zurück, in denen das Wünschen noch geholfen hat. Und das ist doch bitter nötig. Denn als Louis du Pontreau, wie er eigentlich heißt, am 24. November 1801 in Weimar geboren wird, steht keine gute Fee an seiner Wiege.
Den goldenen Morgen der Kindheit kenne ich nur aus den Schilderungen der Dichter. In der Wirklichkeit hatte ich nie Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Wie ein schlimmer Traum, an den man sich nur ungern erinnert, liegen die ersten 8 Jahre der Kindheit hinter mir.
Er war ein uneheliches Kind wahrscheinlich. Und sein Vater hat sich, das war ein emigrierter französischer Adliger, der hat sich dann sofort zurückgezogen, ist zurückgegangen in sein Land.
Weil die Mutter keine Heiratsurkunde vorweisen kann, muss sie für ihr Kind der Schande sogar Strafe zahlen. Sie bringt den kleinen Sohn bei einer Witwe und ihrer Tochter in ärmlichsten Verhältnissen unter.
Da hat er dann in der Altstadt von Weimar gelebt und war schlecht gekleidet. Und die reichen Kinder haben ihm Geld aus dem Fenster geschmissen, weil sie dachten, er bettelt. Das hat ihn alles sehr belastet.
Louis ist 9 Jahre, als sein trauriges Schicksal eine märchenhafte Wendung nimmt. Ein entfernter Onkel, der renommierte Naturwissenschaftler und Forstrat Johann Bechstein, verliert seinen einzigen Sohn. Er adoptiert den armen Neffen, schickt ihn aufs Meininger Lyceum Illustre und hofft, dass der Junge einmal in seine Fußstapfen treten wird.
Das ist deswegen gescheitert, weil der junge Bechstein ein so schlechter Schüler war und ein sehr aufmüpfiger Schüler. Und so ist er vorzeitig abgegangen, hat also gar keinen Schulabschluss gemacht. Und der Alte, dann etwas enttäuscht und auch sauer, hat ihm vorgeschlagen, stattdessen Apotheker zu werden.
Ludwig kommt als Apothekerlehrling nach Arnstadt. Dort darf er allerdings nur den Laden auskehren, Pillen drehen oder Tüten abfüllen. So flüchtet er schon bald in die Poesie und schreibt erste Märchen. Sein 1828 veröffentlichter Sonettenkranz entzückt den Herzog Bernhard von Sachsen-Meiningen so über die Maßen, dass er dem jungen Apotheker ein Stipendium gewährt. 3 Jahre darf Ludwig Bechstein in Leipzig und München studieren.
Da hat er unglaublich Freunde gewonnen. Er war ein sehr feierfreudiger junger Mann, ein sehr kommunikativer Mensch. Und er hat sich eben viele Stoffe erarbeitet, die später dann eingeflossen sind in sein Werk.
Einen Teil des herzoglichen Stipendiums verwendet der Studiosus für Reisen. Bechstein wandert durch die Alpenregionen und sammelt dort Sagen, wie er es zuvor bereits bei Streifzügen durch seine Heimat gemacht hat.
Auf mein eigenes Leben warf schon frühzeitig der Sage süßer, wunderbarer Reiz seine Morgenstrahlen. Als Jüngling wanderte ich in einem sagenreichen Gau Thüringens umher und freute mich am Duft der schönen Wunderblume Poesie.
Seine Sagen von Teufelspakten und Totenbräuten, Schlangenjungfrauen oder versunkenen Städten sind Bechstein eigentlich viel wichtiger als die Märchen.
Es gibt diese 150 Märchentexte und es gibt über 4000, ich glaube 4500 Sagentexte, die er zusammengetragen und veröffentlicht hat. Das ist eine gewaltige Leistung und er hat da sehr vieles gerettet. Er selbst hat das auch gesagt, was die Nachwelt mir danken wird, ist dieser Teil meines Werks.
Zurück in Meiningen bestellt der Herzog Ludwig Bechstein zum Chef seiner Hofbibliothek. Eine recht komfortable Position für den jungen Mann, der jetzt endlich seine Jugendliebe Caroline heiraten kann und mit ihr einen Sohn bekommt. Die Arbeit lässt ihm Zeit für seine literarische Produktion.
In meiner amtlichen Stellung bin ich das A und O. Oberbibliothekar und Handlanger. Niemand über, niemand neben, niemand unter mir. Diese Gesellschaft gefällt mir wohl. Ich vertrage mich mit ihr und bin verdrussfrei.
Später setzt ihn der Herzog auch noch als Archivar ein und er nennt ihn zum Hofrat. Dennoch ist Bechstein chronisch knapp bei Kasse. Nach dem frühen Tod seiner geliebten Caroline heiratet er 1836 erneut und bekommt mit seiner zweiten Frau Therese 7 weitere Kinder. Für die große Familie lässt er sich ein prächtiges Haus bauen.
Das ist ein bisschen eine Nummer zu groß geraten, würde ich schon sagen. Und der Hausbau fiel zusammen mit einem nicht vorhersehbaren, sehr starken Absinken der Honorare für die literarische Arbeit. Und da fing das an.
Der Schuldendruck wächst stetig, da Bechstein nicht aufhört, das Geld mit vollen Händen auszugeben. Er ist ein besessener Sammler von Kuriositäten und besitzt einen Weinkeller voll der edelsten Tropfen. Die Schriftstellerin Adelheid von Schorn schreibt über einen Besuch in seinem Haus:
Wenn man Bechsteins Studierzimmer betrat, glaubte man, in das Allerheiligste eines Magiers zu kommen. Retorten und Humpen aller Art, Bilder und Schnitzereien hingen und standen umher. Harnische und Waffen, Medaillen und Münzen, Bücher und Pergamente. Was er von Altertümern hatte auftreiben können, war da gespeichert. Ein freundlicher, behäbiger Mann im langen, meist pelzbesetzten Schlafrock trat einem mit strahlender Herzlichkeit entgegen.
Der Kauz mit der runden Nickelbrille ist ein hinreißender Gastgeber, im riesigen Freundeskreis berühmt für seine opulenten Feste und für seine Trinkfreudigkeit.
Es dauerte nicht lange, so standen Gläser und Weinflaschen auf dem Tisch und der Hausherr brachte sich selbst mit einem herzhaften Schluck in Stimmung.
Bechstein stürzt sich auch immer wieder in kleine Liebesabenteuer, etwa mit der 17-jährigen Wilhelmine Mylius, die später ein paar Märchen zu seiner Sammlung beitragen wird und die er sein Waldröslein nennt.
Eine höchst interessante, romantische Geschichte ist in mein Leben getreten. Ich habe ein neues, köstliches Poesietalent entdeckt in einem jungen Mädchen, das sich anonym an mich wandte und um einige Hilfsmittel bat, um sich auszubilden. Es kam zu einem Rendezvous in einem ganz einsamen, menschenleeren Tale. Es ist ungemein erregend, dieses Verhältnis.
Er war ein treuer Familienmensch, aber kein treuer Ehemann. Da wird ganz offen in den Briefen drüber gesprochen. Also er ist da ein Schlingel.
Neben seinem turbulenten Privatleben engagiert sich Bechstein als Freimaurer, gründet den hennebergischen altertumsforschenden Verein oder geht mit dem Hof auf Reisen. Um bei all diesen Aktivitäten überhaupt zum Dichten zu kommen, sitzt er bereits im Morgengrauen am Schreibtisch und füllt mit großer Disziplin Bogen um Bogen. Unter den Werken, die er im Akkord produziert, sind auch viele Auftragsarbeiten, etwa für den Verleger Wiegand in Leipzig. So flattern eher durch Zufall die Märchen in sein Leben.
Er schreibt an einen Freund, Wiegand will ein deutsches Märchenbuch von mir. Ich werde ihm das schreiben, da habe ich Lust, setze ich mich gleich dran, so ungefähr. Und dann hat er das geschrieben, wie üblich, in sehr kurzer Zeit. Und kein Mensch hat geahnt, was daraus wird.
1845 erscheint Bechsteins deutsches Märchenbuch, das er in weiteren Auflagen immer wieder verändert und dem er 11 Jahre später eine Fortsetzung folgen lässt. Anders als bei den Sagen benutzt er schriftliche Quellen, zum Teil die gleichen, die auch die Grimms verwendet haben. Er findet aber auch andere Stoffe, etwa das Märchen vom Menschenfresser, der Jungfrauen zum Frühstück verspeist und dabei einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn an den Tag legt.
Um bei der Wahl unparteiisch zu verfahren, mussten alle Mädchen des Landes bis zu einem gewissen Alter, nicht über 18 Jahre, das Los ziehen, ohne Unterschied des Ranges und Standes ihrer Eltern. Denn Seelenlos, so war der Name jenes mädchenfressenden Ungeheuers, sagte stets, er liebe nächst dem Mädchenfleische, vor allem die Gleichberechtigung.
Seine witzigen und fantasievollen Nacherzählungen verkaufen sich prächtig. Schon das erste Buch bringt es in den nächsten Jahren auf über 60.000 Exemplare. Doch dass es ausgerechnet die Märchen sind, die ihm bis heute einen Platz in der Literaturgeschichte sichern, hätte Bechstein selbst vermutlich nie für möglich gehalten.
Das ist bei ihm aus seiner Sicht eine ganz beiläufige Aufgabe gewesen, ein Auftrag, den er gern, wie üblich, gut, wie ich finde, und schnell erledigt hat. Aber sonst ist alles andere mit mehr Herzblut geschrieben.
Dass diese mit mehr Herzblut geschriebenen anderen Texte lange vergessen waren, findet Bechstein-Expertin Susanne Schmidt-Knäbel sehr bedauerlich. Inzwischen wird manches wiederentdeckt, etwa seine späten Romane, die in der Umbruchszeit nach 1848 entstehen, wie Berthold der Student.
Das ist die Geschichte der deutschen Burschenschaften. Und wenn ich recht gelesen habe, ist dieser Roman heute noch für diejenigen, die sich für diese Geschichte interessieren, die wichtigste Informationsquelle. So genau ist das und so umfänglich und präzise recherchiert. Ganz typisch Ludwig Bechstein.
In dieser Zeit ändert der Schriftsteller seinen Stil. Vom hochromantischen Ton schwenkt er um zum Biedermeier, verwendet aber auch schon Elemente des Realismus.
Wenn die da um den Teetisch sitzen und miteinander reden, das ist so lebendig. Und der eine flucht immer zu und die Tante Frieda hat es immer mit den Sprichwörtern. Das ist ganz realistisch.
Sein Hang zum Alkohol bereitet Bechstein zunehmend Probleme. Der fröhliche Zecher erkrankt an einem schweren Leberleiden. Am 12. Mai 1860 schreibt er in sein Tagebuch:
Darf keinen Wein mehr trinken. Meine Hoffnung sinkt.
2 Tage später stirbt der Märchenerzähler und Sagensucher, im Alter von nur 58 Jahren. Seiner Frau hinterlässt er einen Berg von Schulden.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Ludwig Bechstein, der am 24. November 1801 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.